wurde gerade gefragt, wie das ist mit dem Wort bei Jesus. Natürlich hat Jesus auf das Wort der Heiligen Schrift gehört, das können wir sehen. Er hat auf das Wort des Vaters gehört, er war im Gebet, er hat darum gerungen um den rechten Weg, und trotzdem ist der Unterschied zum Propheten, dass er das Wort ist in Person. Das andere kommt dazu, da rühren wir natürlich an das Geheimnis, hat Jesus alles gewusst oder wurde es in der Gemeinschaft, im Umgang mit dem biblischen Wort des Alten Testaments, das ihm vorlag, das war die Bibel Jesu und der Urgemeinde des Alten Testament, sehr wahrscheinlich in der Form, wie wir es haben, also nicht in der Septuaginta-Fassung, nicht mit den Apokryphenschriften, aber das ist jetzt unwichtig, da hat er sich hineingearbeitet. Und wir merken ja, wie er mir im Wort gelebt hat, etwa in der Versuchungsgeschichte. Er hat das Wort ausgelegt in der Bergpredigt. Und dann trotzdem, das Wesentliche ist, dass er das Wort ist. Und somit, ich sage es noch einmal, eben auch die alttestamentliche Prophetie zum Abschluss bringt. Es wäre mal eine schöne Sache, aber ich höre jetzt gleich auf damit, das Ihnen anzukündigen oder zu empfehlen. Was sind denn grob zusammengefasst die inhaltlichen Themengebiete der alttestamentlichen Prophetie? Und das einmal zu vergleichen mit der Verkündigung Jesu. Wir haben ja häufig die Engführung, dass wir sagen, Prophetie ist Zukunft. Völlig falsch. Prophetie ist viel umfassender. Der große Prophet des Alten Bundes war ja schon Mose. Wie hat denn Gott mit ihm gesprochen? Was bekam Mose? Er bekam die Tora, das Gesetz. Und was macht Jesus in Matthäus 5? Gesetzesauslegung. Und damit erhebt er den Anspruch, ich bin der Mose, der neue Mose. Ich bringe die neue Interpretation des Gesetzes. Das ist messianische Vollmacht, nicht? Wir haben bei den Propheten das Aufdecken der Schuld, Nathan. Der größte Anteil alttestamentlicher Prophetie, Prophetenworte, ist das Aufdecken der Schuld, nicht die Zukunft. Was macht Jesus in Johannes 4? Was macht Jesus beim reichen Jüngling? Was macht Jesus bei Zachäus? Wir haben bei den Propheten den Ruf zur Umkehr. Wie ist die Verkündigung Jesu zusammengefasst? Nicht? Jetzt höre auf. Das ist, da kommt das Alte Testament zum Ziel. Das ist die Erfüllung. Nicht indem ich sage, hier steht ein Wort und hier steht ein Wort. Und das stimmt zusammen, Jesaja 7, 14. Die Erfüllung ist in einer viel tieferen, umfassenderen Weise. Und das müssten wir entdecken. Und dann beginnt das Alte Testament zu leuchten und zu strahlen und wird ganz wertvoll. Punkt. Ich verlasse mein ureigenstes Thema. Ich bin eigentlich Exeget. Das ist mein Schwerpunkt, vor allem Altes Testament. Und ich schicke mich an, jetzt das Thema Dreieinigkeit mit Ihnen zu traktieren. Wohl wissend damit, dass ich hier natürlich in ein ganz anderes Gebiet eindringe. Deshalb tue ich es mit großer Ehrfurcht, weil ich eigentlich kein so großer Systematiker bin. Und die Dreieinigkeit, das ist Inhalt der systematischen Theologie. Wir saßen zu Balkone. Ein Kollege am Bengelhaus, ein Studienassistent, ich muss ihm also seine Jugend zugute halten, und zwei weitere junge Theologen, und am nächsten Sonntag war der Sonntag Trinitatis. Und ich hatte ausnahmsweise Predigtdienst. Ist ja beim Bengelhaus nicht so oft der Fall. Und ich sagte, ich werde morgen über die Dreieinigkeit predigen. Und da fielen meine drei lieben Freunde, Brüder und Kollegen über mich her und sagten, ist völlig unmöglich. Du kannst nicht in 20 Minuten über die Dreieinigkeit. Das geht nicht. Also das machen wir so und so und so. Ich habe da nichts mehr gesagt und dachte, das ist das Ungestüme der Jugend. Ich bin ja 10 Jahre älter. Ich predige über die Dreieinigkeit. Ich hielt den Gottesdienst in einer sehr lebendigen Gemeinde, guter Gottesdienstbesuch, starke Gemeinschaften, pietistische Gemeinschaften. Nach dem Gottesdienst kamen gestandene Brüder aus der Stund zu mir und sagten, du weißt, das mit der Dreieinigkeit, das haben wir halt immer so glaubt, weil es halt dazugehört. Aber wir haben nie was damit anfangen können. Ich habe bei vielen Gesprächen gemerkt, Dreieinigkeit ist ein Buch mit 7 Siegeln. Man kann nichts damit anfangen. Und ich selber, während der Studienzeit, wenn ich am Wochenende zu Hause war, dann hat meine Mutter häufig gefragt, irgendetwas. Und ich habe dann immer gesagt, das ist so schwer, das kann ich dir nicht erklären. Da muss man zuerst das ist ganz kompliziert. Und so natürlich auch bei der Dreieinigkeit. Ich habe entdeckt im Pfarramt, wie wichtig es ist, sagen zu können, wer der Gott ist, an den wir glauben. Ich habe gemerkt, der Ansatz im Blick auf die Frage nach der Dreieinigkeit ist gar nicht so kompliziert. Wir werden Gott nie verstehen, aber man kann verstehen, warum die christliche Kirche nicht anders kann, als Gott den Dreieinigen zu bekennen. Und darum geht's mir. Es ist ein Unterschied. Wir werden die Dreieinigkeit nicht verstehen. Wir werden auch Gott nicht verstehen, sonst wären wir Gott. Aber es ist meines Erachtens sehr einfach zu verstehen, warum wir als Gemeinde Jesu, als Christen, Gott nicht anders bekennen können als den Dreieinigen. Und dazu möchte ich jetzt einige Ausführungen machen. Obwohl sich eine Dreigliederung nahelegen würde bei diesem Thema, habe ich 5 Punkte. Tut mir leid. Erstens, Dreieinigkeit, ein fragwürdiges Thema. Fragwürdig. Ist es überhaupt wichtig? Viele sagen, das ist doch egal. Alle haben doch letztlich den gleichen Gott. Die Schale, die Einkleidung ist doch nebensächlich. Im Kern sind alle Götter gleich. Viele sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Es ist Anmaßung, wenn wir etwas sagen können über Gott. In Württemberg hat jeder sein Gleible. Jeder seinen Glauben. Jeder sein Gottesbild. Und lasst euch doch gegenseitig in Ruhe. Lasst doch jeden glauben, was er will. Zurzeit eine ganz stark ausgebildete Mentalität in vielen Fragen, auch unter Christenleuten, nach dem Motto, beißt du mich nicht, beiß ich dich nicht. Ist gefährlich. Aber so leben wir ein Stück weit. Ja, lass mich in Ruhe mit dem, was ich glaube, ich lass dich auch in Ruhe. Und dann können wir friedlich miteinander leben. Ein fragwürdiges Thema. Ihr Christenleute, verzichtet doch auf eure Betonung der Dreieinigkeit. Und dann können die drei großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, friedlich miteinander leben. So wird gesagt. Allerdings wird vielleicht übersehen, wie allergisch Koranverse über Jesus, den Gottessohn, sprechen. Also da gibt es nur Frieden, wenn wir dieses Bekenntnis aufgeben. Ein fragwürdiges Thema brauchen wir denn in der Kirche, Dogmen. Wir sind sehr dogmenunfreundlich. Und wenn man mit Dogmen kommt, dann wird gleich gesagt, oh, das ist ja orthodox. Und orthodox ist starr. Also weg mit den Dogmen. Lasst uns doch den Glauben erfahren. Lasst uns doch Erfahrungen machen. Aber weg mit den Dogmen. Ich komme nachher noch einmal darauf zurück. Ich denke, hier hat der Neupietismus eine ganz schwache Seite. Eine offene Flanke, die sich in unserer Zeit erst auswirkt, dass wir in den letzten Jahrzehnten die Lehre in den Grundfragen, gerade in solchen Fragen, vernachlässigt haben. Ein fragwürdiges Thema in einer weiteren Hinsicht, nämlich wenn es um die Logik geht. Ich erinnere mich, in meiner Jugend hatte ich öfter ein Gespräch mit einer lieben Frau von den Zeugen Jehovas. Wir hatten wirklich schöne Gespräche. Und die Frau kam immer wieder und einmal kamen wir auch auf die Dreieinigkeit. Und Sie wissen, die Zeugen Jehovas lehnen das ab. Es gibt keine Dreieinigkeit. Und die Frau sagte, Hartmut, denk doch mal logisch. Das kann doch gar nicht sein, dass drei eins sind. Das geht doch nicht. Logisch. Auf der anderen Seite haben wir versucht, über die Logik die Dreieinigkeit zu erklären, indem wir Beispiele suchen. Das dreiblättrige Kleeblatt. Das gleichschenkliche Dreieck. Drei Seiten, ein Dreieck. Ich halte von diesen Beispielen inzwischen nichts mehr und war einmal sehr frustriert, als ich über die Dreieinigkeit referiert habe, 2 Stunden lang, und in der Aussprache stand ein Mann auf und hat wieder solche Beispiele dahergebracht. Da brach für mich eine Welt zusammen. Es war auch noch einmal Ostersonntag. Ich denke, wir müssen klar sein, die Logik ist weder so rum noch so rum der Weg. Weder zur Ablehnung noch zur Erklärung. Weil wenn wir Gott mit der Logik fassen wollen, dann geben wir es lieber auf. Denn dann ist Gott nicht Gott. Ein fragwürdiges Thema, ist es denn biblisch? Die Dreieinigkeit kommt doch nirgends in der Bibel vor, oder? Das Wort wird doch nicht genannt, oder? Haben wir einen Abschnitt, wo das ganz klipp und klar beschrieben wird, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist Gott und alles andere ist nicht Gott? So wird häufig argumentiert. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass es vieles andere auch gibt, was in der Bibel nicht vorkommt, und es ist trotzdem nicht gleich verwerflich. Ich habe in dem Neuen Testament noch nie etwas gelesen von der Jugendarbeit. Die gibt es erst seit 1850 in der Form, wie wir sie heute haben. So könnte man weitermachen. Das ist nicht das Argument. Die Frage muss sein, wenn wir die Bibel als Maßstab haben, spricht das Ganze der Heiligen Schrift dafür oder dagegen? Wir können das nicht an einem Wort festmachen. Wir können nicht sagen, das Wort Trinität muss vorkommen, sondern ist die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes die angemessene Auslegung dessen, was in der Heiligen Schrift steht. Legen wir damit die Bibel recht aus oder deuten wir sie falsch? Da also es viele gibt, die sagen, das mit der Dreieinigkeit sei doch fragwürdig. Deshalb wollen wir das Wort herumdrehen und sagen, ja, die Dreieinigkeit ist fragwürdig. Es ist würdig, nach ihr zu fragen. Es ist würdig, diese Lehre zu verfolgen. Zweitens, die Dreieinigkeit ein notwendiges Thema. Ein junger Mann wird gefragt, ja, wer ist denn deine Freundin? Der junge Mann sagt, das weiß ich nicht so ganz genau. Irgendetwas. Weiblich. Mehr weiß ich nicht. Ja, wie sieht sie aus? Das weiß ich jetzt so ganz genau. Irgendwie halt. Sie lachen, das gibt's nicht. So machen wir es mit Gott. Wer ist denn Gott? Eber. Im Himmel. Hat er oben halt. Irgendwie halt. Was Höheres. Irgendeber muss ja da sein. Das ist Volksreligion. Gott ist der Eber. Nein, wenn der Gott einen Wert haben soll für mich, dann muss ich wissen, wer Gott ist. Ist doch klar. Das ist ein Unding, dass wir hier irgendeine anonyme Größe haben. Wir haben gestern in einem kleinen Kreis kurz gesprochen über eine neue Dogmatik, ein Buch von Professor Herle. Und da wird empfohlen, den Personenbegriff in der Gotteslehre zu streichen. Warum redet die Bibel von einer Person, wohl wissend, dass Gott viel mehr ist? Weil für unser menschliches Denken Gott in der Person konkret wird. Wenn ich den Personenbegriff auflöse, dann produziere ich Nebel. Nun, man kann natürlich Nebelbomben werfen, aber das hat für die Theologie keinen Wert. Wenn es um Gott geht, brauche ich Präzision. Wer ist Gott? Sehen Sie, Sie werden in Ihrem Dienst vielen Menschen begegnen mit einem völlig unklaren Gottesbild. Das ist Volksreligion. Man glaubt einen Gott, aber sobald ich dahinter klopfe, kommt nichts mehr. Und das zeigt sich dann in vielen praktischen Dingen. Ich habe eine Frau begleitet im Sterben. Sie kam in eine Bibelstunde. Wir hatten dadurch ein bisschen ein besseres Verhältnis, wir kannten uns. Und ich war sehr häufig in diesem Haus, als die Frau im Sterben lag, Krebs, über Wochen hinweg. Und das war schön, dann hat sich natürlich ein Vertrauensverhältnis auch zur Familie aufgebaut. Und bei meinen Besuchen nach dem Tod, nach der Beerdigung, hat plötzlich der Mann gesagt, Herr Schmid, jetzt habe ich eine Frage. Da habe ich früher nie so darüber nachgedacht. Es war mir alles so unklar, unglaubwürdig, nebelhaft. Wie ist es mit der Auferstehung? Das gibt's. Und da merken Sie, da wird's konkret. Und unsere Verkündigung muss so konkret sein, dass Menschen konkret nachfragen. Werfen Sie in der Verkündigung keine Nebelbomben. Die Menschen möchten konkrete Verkündigung. Dann können sie auch nachfragen. Dann kommt es zur Seelsorge. Die Verkündigung bereitet die Seelsorge vor, jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, aber nur dann, wenn sie konkret ist. Und das brauchen wir. Ich möchte wissen, wer mein Gott ist. Deshalb stellt er sich vor als Person, weil er nur so für uns Menschen konkret fassbar ist. Und wenn wir daraufhin die Bibel durchgucken, dann merken wir, die Bibel ist Vorstellung Gottes. Offenbarung ist Vorstellung Gottes. Ich lerne Gott kennen. Ich bin der Herr, dein Gott. Leider lernen wir jetzt nicht weiter, sondern brechen hier ab. Nein, es geht weiter. Der ich dich aus Ägyptenland geführt habe, aus dem Haus der Knechtschaft. Konkrete Vorstellung. Natürlich war das damals für Israel, aber genauso ist es für uns heute. Das Neue Testament ist Vorstellung Gottes. Das Leben Jesu ist Vorstellung Gottes. Gott macht sich mir bekannt. Gott wird konkret. Deshalb geht es in der Bibel nicht um Gottesbilder, die wir machen. Das ist eine Grundfrage. Das Gottesbild Moses und das Gottesbild der Propheten und das Gottesbild Jesu und das Gottesbild Paulus und dann unser Gottesbild, darum geht's nicht. Es geht um Offenbarung. Ich würde mir den Begriff Gottesbild abgewöhnen. Ist ganz schwierig in unserer Zeit, weil alles von Gottesbildern spricht. Der Mensch macht sich ein Bild von Gott und so ist er oder ist er nicht. Der Mensch projiziert seine Bilder an den Himmel. Nein, Gott stellt sich vor. Das ist der biblische Weg. Wie stellt sich Gott vor? Wort. Dabar. Logos. Wir brauchen hier auch im pietistischen Bereich Klarheit. Wir dürfen die Lehre nicht vernachlässigen. Sonst holt sie uns früher oder später ein. Neupietismus hat über Jahrzehnte hinweg die Sakramente vernachlässigt. Heute haben sie die Taufdiskussion in jedem Jugendkreis. Das holt uns früher oder später ein. Die Sakramente haben in meiner Jugend keine Rolle gespielt. Und heute haben wir die umgekehrte Situation. Heute haben wir die Extreme, in jedem Jugendkreis werden sie auf die Taufe angesprochen heute. Und da wird das Versäumnis nachgeholt. Es braucht das richtige Verhältnis, es braucht die richtige Balance, Orthodoxie und Orthopraxie, die rechte Lehre und das rechte Tun. Vorstellung Gottes, wir könnten weitermachen. Die Dreieinigkeit ist ein notwendiges Thema, weil wir mit dieser Lehre eine einmalige Lehre vertreten. Die Lehre von der Dreieinigkeit ist ein Unikum, einzigartig. Es gibt die streng monotheistischen Religionen, ein Gott, kein Platz für die Dreieinigkeit. Und es gibt die polytheistischen Religionen, viele Götter. Das sind aber Götter, die haben keine Beziehung zueinander, die kämpfen sogar teilweise gegeneinander. Die haben verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Der eine ist zuständig für den Krieg. Der andere ist zuständig für die Liebe, der dritte ist zuständig für das Wetter. Die sind getrennt, die laufen nebeneinander. Und da ist das Unikum der Trinität, die Dreieinigkeit. Und es, ich sage es mit Freude, es haben selbst Konfirmanden begriffen, dass wenn es eine Dreieinigkeit gibt, dass dann das Wesen dieser Dreieinigkeit die Liebe ist und der Frieden. Da habe ich nur das Wort Dreieinigkeit an die Tafel geschrieben und dann sind die draufgekommen. So dumm sind sie gar nicht. Wir werden noch darauf zurückkommen, was Dreieinigkeit im Wesen bedeutet. Weil dieses Reden von Gott ein Unikum ist, deshalb ist es ein notwendiges Thema. Es ist weiter ein notwendiges Thema, weil wir im christlichen Glauben ständig der Dreieinigkeit begegnen, bis heute. In der Taufe. Taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Immer noch wird in manchen Gottesdiensten am Anfang gesprochen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht immer, aber teilweise immer noch. Und viele Christen beten zu Jesus. Das ist praktizierte Dreieinigkeit. Ich kann nur zu einem Gott beten. Ich kann nicht zu einem Menschen beten, das wäre völlig falsch. Und viele Lieder, ältere Lieder. Es ist unglaublich in den Liedern im Gesangbuch, wie viele Lieder Dreieinigkeitsstrophen haben. So, und wer jetzt zuerst eins weiß, dieser Vers wird gesungen, wenn man könnet. Es ist richtig, aber es sind mir zwei Verse zu viel. Aber es ist schön, ist so aufgebaut. Ist so aufgebaut, nicht? Der Schöpfer, der Erlöser, der Tröster. Überhaupt, das Lied macht hoch die Tür, ein wunderbarer Aufbau und dann der Gebetsabschluss, ganz großartig. Dem Heiligen Geist im höchsten Thron, der heiligen Dreieinigkeit sei nun und immer da gepreist. Gott ist Herr, der Herr ist einer und demselben gleiche keiner, nur der Sohn, der ist ihm gleich. Also da können wir weitermachen. Ganz tief im Liedgut drin, beobachten Sie das mal beim Singen. Ja? Wunderbar, Liedstrophen. So, jetzt kommt der dritte Punkt. Das wird der ausführlichste sein, die Dreieinigkeit. Ein Jesus-Thema. Und weil dieser Punkt der ausführlichste ist, machen wir vorher 10 Minuten Pause.